Deutschlandfunk. Essay und Diskurs.
Mit Wolfgang Schiller am Mikrofon. Guten Tag. Mit erst 35 Jahren gilt Gabriel Zucman derzeit als Shootingstar der Wirtschaftswissenschaften. Der Schüler von Thomas Piketty lehrt an der Universität von Kalifornien in Berkeley und leitet seit Juni letzten Jahres die neu geschaffene Europäische Steuerbeobachtungsstelle, eine von der EU geförderte Forschungseinrichtung an der Paris School of Economics. In seinem aktuellen Buch »Der Triumph der Ungerechtigkeit – Steuern und Ungleichheit im 21. Jahrhundert« befasst er sich gemeinsam mit seinem Co-Autor Emmanuel Saez insbesondere mit den gefährlichen Konsequenzen, die ungerechte Steuern für Demokratie und Gemeinwohl haben. Andreas von Westphalen hat mit Gabriel Zucman in Paris gesprochen.
Gabriel Zucman, bonjour.
Bonjour.
Sie wollen die Leistungsträger der Gesellschaft stärker zur Kasse bitten. Sind die Leistungsträger aber nicht schon heute die Geber, die das Gros des Steuerkuchens beisteuern, während die Nehmer ihrerseits kaum etwas hierzu beitragen?
Wenn man sich das gesamte Steuersystem ansieht, wird einem klar, dass die Unterschicht, wenn man die Sozialabgaben, die Mehrwertsteuer und die verschiedenen Verbrauchssteuern zusammenrechnet, sehr schnell auf einen effektiven Steuersatz von 30, 40, 50% ihres Einkommens kommen. Genauso wie die Mittelschicht, die obere Mittelschicht, die Reichen, mit der Ausnahme der sehr Reichen, die Ultrareichen, die einen effektiven Steuersatz haben, der eher niedriger ist als der der Mittel- und der Unterschicht. Mein Co-Autor Emmanuel Saez und ich haben dies für die USA gezeigt. Die Milliardäre haben infolge der Steuerreform von Donald Trump im Verhältnis zu ihrem Einkommen weniger Steuern gezahlt als die Mittelschicht, nämlich nur 23% ihres Einkommens. Dies wurde kürzlich auch in Frankreich durch eine Studie belegt. Danach bezahlen die 380 reichsten Franzosen einen effektiven Steuersatz, alle Steuern zusammengenommen, von nur 15%, in einem Land mit einer Steuerquote von 50%. Das heißt, im Durchschnitt zahlen Menschen 50% ihres Einkommens an Steuern, sehr Vermögende aber nur 15 oder 20%. Es gibt keine Daten für Deutschland, aber es würde mich nicht wundern, wenn es in Deutschland genauso wäre. Denn das grundlegende Problem ist, wenn man extrem reich ist, ist es relativ einfach, sein Vermögen so zu strukturieren, dass es relativ wenig steuerpflichtiges Einkommen generiert, was es den sehr Reichen ermöglicht, wenig Steuern zu zahlen. Wenn Sie sehr reich sind, verbrauchen Sie nur einen geringen Teil Ihres Einkommens und sparen den Großteil Ihres Einkommens. Das bedeutet, dass alle Steuern auf den Konsum im Vergleich zu Ihrem Einkommen und Ihrer Steuerkraft nur wenig ins Gewicht fallen.
Die zentrale These der sogenannten Trickle-Down-Theorie formulierte der Wirtschaftswissenschaftler Robert Solow. Wachstum ist eine Flut, die alle Boote anhebt. In der Politik ist es eine sehr weit verbreitete Annahme, man könne mit Hilfe von Steuersenkungen die Wirtschaft ankurbeln. Sie hingegen sprechen von einer Flut, die alle Yachten hebt. Warum?
Als die Theorie formuliert wurde, das Wachstum sei eine Flut, die alle Boote hebt, war diese Theorie ziemlich richtig. Das heißt, sie wurde im Kontext der USA nach dem Zweiten Weltkrieg formuliert, wo es zunächst ein ziemlich starkes Wachstum gab. Von 1946 bis 1980 stieg das durchschnittliche Einkommen um 2% pro Jahr. Und dieses Wachstum war nicht nur ziemlich stark, sondern auch sehr gleichmäßig verteilt. Allerdings hat sich die Situation seit den 80er Jahren grundlegend verändert. Das Wachstum hat sich nicht nur verringert, das heißt, statt durchschnittlich 2% pro Jahr betrug das Wachstum nur noch durchschnittlich 1,4%, sondern das Wachstum ist vor allem sehr ungleichmäßig verteilt. Für 50% der Bevölkerung, für die Unterschicht insgesamt, gab es zwischen 1980 und heute praktisch kein Wachstum des Primäreinkommens, das heißt des Einkommens vor Steuern und Sozialtransfers. Im Gegensatz dazu gab es für das reichste Prozent und die reichsten 0,1% der Bevölkerung sehr hohe Wachstumsraten von 5-6% pro Jahr, wie man sie heute in China sehen kann, aber nur für einen sehr kleinen Teil der Menschen.
Aujourd'hui en Chine, mais pour une toute petite fraction de la population.
Sie schreiben, der Triumph der Steuerungerechtigkeit ist vor allem eine Absage an die Demokratie. Welchen Zusammenhang sehen Sie zwischen Steuerpolitik, Ungleichheit und Demokratie?
C'est d'abord la montée des inégalités.
Zunächst ist da der Anstieg der Ungleichheiten, der in den einzelnen Ländern unterschiedlich schnell verläuft. Die Ungleichheit ist in Deutschland gestiegen, aber weniger stark als in den USA. Und gleichzeitig mit dem Anstieg der Ungleichheiten gab es eine Senkung der Steuerprogression, der den Anstieg der Ungleichheiten noch verstärkt hat. Dieser Rückgang der Steuerprogression ist teilweise eine Absage an die Demokratie. Warum ist das so? Weil diese Senkung weitgehend eine Folge von Phänomenen wie dem internationalen Steuerwettbewerb, der Zunahme neuer Formen der Steueroptimierung und manchmal auch der Steuervermeidung war, die durch die Globalisierung ermöglicht wurden. Diese Kräfte haben sich einfach so durchgesetzt, ohne dass die Wähler je darüber abgestimmt hätten. Es war, um es anders auszudrücken, nicht das Produkt einer besonders rationalen und gut informierten kollektiven Debatte. Im Gegenteil, die meisten Menschen ließen sich davon überzeugen, dass es in einer globalisierten Welt und einer stark integrierten Europäischen Union unmöglich geworden wäre, Kapital, hohe Einkommen und große multinationale Unternehmen zu besteuern, weil sie dann abwandern und in Länder gehen würden, wo die Steuern niedriger sind. Ich bin überzeugt, dass diese Sicht der Dinge zutiefst falsch ist. Das heißt, dass es in Wirklichkeit durchaus möglich ist, die Globalisierung und die europäische Wirtschaftsintegration auf der einen Seite mit progressiven Steuern und Steuergerechtigkeit auf der anderen Seite miteinander in Einklang zu bringen. Aber die Debatte, wie man diese Dinge miteinander versöhnen kann, hat noch nicht stattgefunden.
Sie begründen unter anderem die Notwendigkeit der Umverteilung und der Steuergerechtigkeit damit, dass eine extreme Konzentration von Reichtum eine extreme Konzentration von Macht bedeute. Eine Studie der Universität Princeton und der Northwestern University of Illinois bestätigte 2014 diese Einschätzung. Das Ergebnis: Politische Wünsche werden mit deutlich überproportionaler Wahrscheinlichkeit Realität, wenn sie den Wünschen der wirtschaftlichen Eliten entsprechen. Welchen Grundsatz sollte Ihres Erachtens eine Steuerpolitik verfolgen, die bewusst die Demokratie stärkt?
Effectivement, la concentration des richesses.
Tatsächlich kann die Konzentration von Reichtum ein Risiko für die Demokratie darstellen, weil Reichtum Macht bedeutet. Was heißt das? Reichtum ist die Macht, die öffentliche Politik zu beeinflussen. Es ist die Macht, die vorherrschende Ideologie durch den Kauf von Medien zu beeinflussen. Es ist die Macht, Konkurrenten aufzukaufen und Monopole zu schaffen. Es ist die Macht, die Steuerbehörden anzufechten und sich ihnen zu widersetzen, indem man die besten Anwälte und Steuerberater einstellt, die auch die exotischsten Steuerkonstruktionen verteidigen können. Und so birgt eine übermäßige Konzentration von Reichtum das Risiko einer übermäßigen Machtkonzentration, wirtschaftliche und politische Macht. Daher die Idee, dass es wünschenswert sein könnte, mit Hilfe von Steuern diese Machtkonzentration, also die Konzentration von Reichtum, zu begrenzen. Diese Idee ist eigentlich eine sehr alte Idee, die im Zentrum der amerikanischen demokratischen Tradition steht. James Madison, der Vater der amerikanischen Verfassung, der von den Republikanern der amerikanischen Rechten noch heute als Held verehrt wird, schrieb Ende des 18. Jahrhunderts: Die Hauptaufgabe der politischen Parteien muss darin bestehen, eine übermäßige Konzentration von Reichtum zu verhindern, die seiner Meinung nach für eine Republik zersetzend ist. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum die USA zu einem bestimmten Zeitpunkt in ihrer Geschichte im 20. Jahrhundert sehr weit gegangen sind, um mit Hilfe von Steuern Ungleichheiten zu regulieren, mit Steuersätzen von mehr als 90% auf sehr hohe Einkommen in der Größenordnung von mehreren Millionen Dollar. Niemand sollte in der Lage sein, ein Einkommen von mehr als ein paar Millionen Dollar zu erzielen. Franklin Roosevelt wollte sogar einmal 100% des Einkommens besteuern. Er hielt 1920 1942 eine berühmte Rede vor dem Kongress, in der er sagte: Ich denke, kein Amerikaner sollte ein Einkommen von mehr als $25.000 haben, was heute $1 Million entsprechen würde. Und so sagte Roosevelt: Ich schlage vor, eine neue Steuer von 100% auf alle Einkommen über $25.000 einzuführen, um einfach jeden davon abzuhalten, mehr als $25.000 zu verdienen. Er ging sehr weit. Er brachte ganz deutlich zum Ausdruck, dass ein gesetzliches Maximaleinkommen notwendig ist, um die Konzentration von Reichtum und Macht zu begrenzen. Ich betone, das Rooseveltsche Denken und die amerikanische Praxis Mitte des 20. Jahrhunderts waren immer auf sehr hohe Einkommen von mehreren Millionen Dollar oder mehreren Millionen Euro beschränkt. Ich sage nicht unbedingt, dass man so weit gehen muss, aber man muss die Logik dahinter verstehen, um zu sehen, dass sie eine gewisse Relevanz hat. Wenn man die Ungleichheiten und die wirklich exzessiven Einkommen reduziert, dann sorgt man für einen Machtausgleich, ohne die wirtschaftliche Effizienz oder das Wachstum zu beeinträchtigen. Als die USA infolge von Roosevelts New Deal einen Grenzsteuersatz von über 90% auf sehr hohe Einkommen hatten, war trotzdem bis in die 1960er Jahre hinein das Wachstum stark, die Innovation ebenfalls, die Akkumulation des Kapitals. Es gab eher mehr Investitionen, mehr Ersparnisse und mehr Wachstum als heute, wo die Steuersätze viel niedriger sind. Wir können also die Logik hinter dieser Politik verstehen, die in der Geschichte der USA und Großbritanniens verfolgt wurde, und vielleicht daraus Lehren für heute ziehen.
Sie betonen das Grundprinzip der Steuergerechtigkeit: gleiches Einkommen, gleiche Steuer. Könnten Sie dieses Prinzip näher erläutern? Und haben Sie den Eindruck, dass es heute eingehalten wird?
Ja, dieses Prinzip der horizontalen Gerechtigkeit bei gleichem Einkommen und gleicher Steuer ist ein grundlegendes Prinzip der Steuersysteme der Länder. Zumindest ist es ein Ziel, das unsere Demokratien zu haben vorgeben. In der Praxis sind wir davon oft weit entfernt, weil es in vielen Ländern eine Vielzahl von steuerlichen Ausnahmeregelungen gibt, die dazu geführt haben, dass dieses Prinzip der horizontalen Gerechtigkeit untergraben wird. Insbesondere haben sich in den letzten 20, 30 Jahren immer mehr Länder dafür entschieden, ermäßigte Vorzugssätze für Kapitaleinkommen einzuführen. Diese werden manchmal als Flat Tax bezeichnet. Frankreich zum Beispiel hat 2018 eine Flat Tax eingeführt, bei der Zinsen, Dividenden und Kapitalgewinne niedriger besteuert werden als Löhne und Gehälter. In den USA wurde das Gleiche mit der Steuerreform von Donald Trump eingeführt. Historisch betrachtet wurden in den USA wie in Frankreich alle Einkommen stets zum gleichen Satz besteuert. Sie wurden zusammengerechnet und unterlagen der progressiven Einkommenssteuertabelle. Jetzt werden in den USA Dividenden niedriger besteuert als Löhne und Gehälter. Einkünfte, die aus Unternehmen stammen, werden niedriger besteuert als Löhne und Gehälter. Dies wurde durch die Steuerpolitik von Donald Trump eingeführt. Bei gleichem Einkommen zahlen Arbeitnehmer mehr als Kapitalbesitzer oder als Personen, die ein Unternehmen besitzen. Und das Hauptproblem dabei ist, dass es Möglichkeiten zur Steueroptimierung schafft, weil es die Leute dazu ermutigt, ihr Einkommen auf manchmal rein fiktive Weise neu zu klassifizieren, um in den Genuss der niedrigeren Steuersätze zu kommen. Also, dass sie behaupten: Ach nein, ich verdiene keinen Lohn, ich verdiene Dividenden oder Einkommen als Unternehmer.
L'ancien président américain Donald Trump a réalisé en 2017.
Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat 2017 in seinen eigenen Worten die größte Steuersenkung, die größte Reform aller Zeiten durchgeführt. Auch in anderen Industriestaaten ist in den letzten Jahrzehnten der Spitzensteuersatz deutlich reduziert worden. So sank in Deutschland der Spitzensteuersatz von 56% im Jahr 1989 auf 45% im Jahr 2004. Sie hingegen bezeichnen 60% als den optimalen Steuersatz für die Reichen. Warum?
À 60%. Pourquoi?
Alors, je voudrais d'emblée dire que
Ich möchte gleich zu Beginn sagen, dass es meiner Meinung nach nicht Sache der Wirtschaftswissenschaftler ist, zu entscheiden, wie hoch der Steuersatz sein sollte, um die Reichen, die Mittelschicht und die Unterschicht zu besteuern. Wenn man die Steuereinnahmen von den wohlhabendsten Steuerzahlern maximieren will, legen unsere Berechnungen für den amerikanischen Fall nahe, dass dieser optimale Steuersatz bei 60% liegt. Das heißt, wenn man die reichsten Amerikaner mit 60% besteuert, würde das ungefähr 3-4% des Bruttoinlandsprodukts an Steuereinnahmen zusätzlich bringen, verglichen mit der aktuellen Situation. Nur von den obersten 1%, nur von 1% der am meisten Begünstigten. Und wenn sie über 60% hinausgehen, würde dies die Steuereinnahmen im Vergleich zu dem, was mit diesem optimalen Satz eingenommen werden kann, verringern. Heute zahlt das reichste Prozent der Bevölkerung 30% ihres Einkommens an Steuern, alle Steuern eingeschlossen. Wenn Sie den Steuerbetrag, den das reichste Prozent der Bevölkerung zahlt, maximieren wollen, können Sie bis zu 60% erreichen. Es gibt also Spielraum und das würde zusätzliche Steuereinnahmen generieren, die im Falle der USA beträchtlich wären.
Assez substantiel dans le cas américain.
Ces dernières années, toute une série des pays industrialisés.
Eine ganze Reihe von Industriestaaten hat die Vermögenssteuer in den letzten Jahren deutlich reduziert oder eingeschränkt. Zuletzt beispielsweise Frankreich. In Deutschland wurde die Vermögenssteuer 1997 ausgesetzt. Sie hingegen sehen eine progressive Vermögenssteuer als wichtiges und notwendiges Mittel für mehr Steuergerechtigkeit.
Also tatsächlich scheint es mir, dass die Vermögenssteuer eine Rolle in einem idealen Steuersystem spielen sollte, und zwar aus folgendem Grund. Wenn man sich die wohlhabendsten Steuerzahler ansieht, findet man im Grunde zwei Arten von Menschen. Es gibt Menschen, die ein sehr hohes Einkommen und manchmal relativ wenig Vermögen haben. Für sie funktioniert die Einkommenssteuer gut, sie ist ein gutes Instrument. Und dann gibt es noch den anderen Fall, die Menschen, die ein sehr hohes Vermögen und manchmal nur ein geringes steuerpflichtiges Einkommen haben. Warum ist das so? Weil es ziemlich einfach ist, wenn Sie ein sehr hohes Vermögen haben, Ihren Reichtum so zu strukturieren, dass er aus steuerlicher Sicht ein relativ niedriges Einkommen erzeugt. Nehmen Sie zum Beispiel den reichsten Mann der Welt, Elon Musk. Er besitzt ein Vermögen von $300 Milliarden, aber sein steuerpflichtiges Einkommen ist in der Regel fast null, manchmal sogar null. Aus einem Leak von ProPublica in den USA wissen wir, dass Elon Musk im Jahr 2018 in den USA null Einkommenssteuer gezahlt hat. Und es gibt eine Menge anderer Beispiele. Wenn Sie sich Jeff Bezos ansehen, das Gleiche. Warren Buffett in den USA, das Gleiche. Mark Zuckerberg. All diese Leute, die Hunderte von Milliarden Dollar besitzen, können sehr leicht der Einkommenssteuer komplett entgehen. Und deshalb muss es in einem guten Steuersystem eine Vermögenssteuer geben, um diese Steuerzahler zu besteuern.
Un impôt sur la fortune pour taxer ces contribuables-là.
Drohen die von Ihnen geforderten Steuererhöhungen nicht am internationalen Steuerwettbewerb zu scheitern, weil dieser die Verschiebung von Gewinnen in Länder mit niedrigen Steuersätzen motiviert und zu einer Kapitalflucht in Steueroasen führt?
Der internationale Steuerwettbewerb ist kein Naturgesetz. Er ist das Ergebnis einer politischen Entscheidung. Seit den 80er Jahren wurde die Entscheidung getroffen, diesen internationalen Steuerwettbewerb zu akzeptieren. Eine Entscheidung, die auf wenig transparente, wenig demokratische, wenig rationale und wenig durchdachte Weise getroffen wurde. Aber es ist eine Entscheidung und man kann auch andere Entscheidungen treffen. Insbesondere hindert nichts die Länder daran, Gewinne, die in Steuerparadiesen verbucht werden, selbst zu besteuern. Derzeit hat man sich für die Haltung entschieden, wenn ein Unternehmen seine Gewinne auf den Bermudas verbucht hat, dann ist das in Ordnung. Wir in Deutschland oder Frankreich werden nicht versuchen, diese Gewinne zu besteuern. Aber es gibt wirklich viele andere Möglichkeiten, auf die Herausforderungen der Globalisierung zu reagieren. Das zeigt sich auch in dem internationalen Abkommen, in dem die Mindestbesteuerung von 15% beschlossen wurde. Es ist das erste Mal, dass wir einen kleinen Schritt in die Richtung machen, den internationalen Steuerwettbewerb in Frage zu stellen. Wir könnten noch viel mehr tun. Heute zum Beispiel muss ein vermögender Deutscher, der in Deutschland ein sehr erfolgreiches Unternehmen gegründet hat und sich dann entscheidet, sein Vermögen in die Schweiz zu verlagern, in Deutschland keine Steuern mehr zahlen, ab dem Zeitpunkt, an dem er in die Schweiz auswandert. Aber das ist eine Entscheidung, die von Deutschland getroffen wird. Deutschland könnte auch sagen, jemand, der in Deutschland Milliardär geworden ist, der 30, 40 Jahre damit verbracht hat, ein erfolgreiches Unternehmen in Deutschland aufzubauen, wenn diese Person sich nun entscheidet, in die Schweiz zu ziehen, kann Deutschland weiterhin Steuern von dieser Person für eine bestimmte Anzahl von Jahren erheben, die von der Anzahl der Jahre abhängt, die diese Person in Deutschland steuerlich ansässig war. Und das ist sehr vernünftig. Die Logik dahinter ist, dass wenn Sie in Deutschland Milliardär geworden sind, dann ist das zum Teil auch dem öffentlichen Dienst, der Infrastruktur und dem deutschen Markt zu verdanken, also allen. Alle Deutschen haben zu seinem Erfolg beigetragen. Es gibt also kein Prinzip, das die Idee legitimieren würde, dass jemand, der einmal ein Vermögen gemacht hat, ins Ausland gehen kann und dann keine steuerlichen Verpflichtungen mehr gegenüber Deutschland hat, das zu seinem wirtschaftlichen Erfolg beigetragen hat. Man kann also durchaus die nicht mehr Ansässigen noch einige Jahre lang weiter besteuern, was darauf hinauslaufen würde, dass wir den Steuerwettbewerb nicht akzeptieren, was bedeuten würde, dass es jetzt keinen Anreiz mehr gibt, steuerlich in Länder mit niedriger oder gar keiner Besteuerung auszuwandern.
Den Ländern entgehen jährlich insgesamt 483 Milliarden Dollar an Steuern durch globalen Steuermissbrauch, der von multinationalen Unternehmen und wohlhabenden Einzelpersonen begangen wird. Im Hinblick auf die Gefahr von Steueroasen für die Steuergerechtigkeit schlagen Sie vor, multinationale Unternehmen weltweit nach den landeseigenen Steuersätzen zu besteuern. Können Sie diesen Lösungsvorschlag bitte näher erläutern?
Pourriez-vous expliquer plus en détail cette proposition de solution?
L'idée, c'est que pour chaque entreprise multinationale,
die Idee besteht darin, dass für jedes multinationale Unternehmen eine sogenannte Steuerlücke berechnet werden kann, die die Differenz zwischen dem ist, was dieses multinationale Unternehmen weltweit an Steuern zahlt, und dem, was es zahlen müsste, wenn es einem bestimmten Steuersatz unterläge, einem Mindeststeuersatz. Für jedes Unternehmen könnte Deutschland sagen, okay, schauen wir uns an, wie viel Steuern Sie weltweit zahlen, und jetzt schauen wir uns an, wie viel Sie zahlen müssten, wenn in jedem Land Ihre Gewinne mit mindestens 25% besteuert würden. Und die Differenz zwischen diesen beiden Zahlen ist die Steuerlücke. Das ist der Vorschlag, den wir machen und der jetzt auch in das internationale Abkommen über eine Mindestkörperschaftssteuer von 15% aufgenommen wurde, an dem sich mehr als 130 Länder beteiligen. Es sind nicht 25%, sondern 15%, was viel weniger ist als das, was andere Wirtschaftsakteure zahlen. Hier gibt es also eine grundlegende Einschränkung, die meiner Meinung nach angeprangert werden muss und die darin besteht, den mächtigsten Wirtschaftsakteuren, den großen multinationalen Konzernen und denjenigen, die am meisten von der Globalisierung profitiert haben, zu erlauben, ganz legal viel weniger zu zahlen als die anderen Wirtschaftsakteure, die Mittelschicht und die Arbeiterklasse, die weniger von der Globalisierung profitieren und manchmal darunter gelitten haben. Ich denke, das ist nicht vertretbar. Die Globalisierung und die europäische Wirtschaftsintegration sind nur dann vertretbar, wenn diese großen Gewinner eher mehr zahlen als diejenigen, die weniger profitieren. Und genau so wurde der Globalisierungsprozess und die europäische Wirtschaftsintegration von Ökonomen und öffentlichen Entscheidungsträgern immer gerechtfertigt.
Selon l'Institut for Policy Studies,
laut dem Institute for Policy Studies ist das Vermögen der Milliardäre der Welt seit Beginn der Corona-Krise um über 5,5 Billionen Dollar gewachsen, was einem Gewinn von über 68% entspricht. Das ist mehr als die 5,4 Billionen Dollar, die Milliardäre in den vergangenen 15 Jahren als Zugewinn verzeichnen konnten. Daher scheint das Thema Ungleichheit und Steuergerechtigkeit wichtiger denn je zu sein. Was auch der World Inequality Report 2022 feststellt, den Sie mitverfasst haben. Welche Änderungen in der Steuerpolitik schlagen Sie vor, um die sozialen Folgen der Corona-Krise abzufangen?
Afin d'atténuer les conséquences sociales de la crise de Covid-19.
Effectivement, la crise du Covid-19 a
Tatsächlich hat die Covid-19-Krise eine Reihe von Trends verstärkt, die bereits vor der Pandemie am Werk waren. Der Trend zur Konzentration der wirtschaftlichen Aktivität in sehr großen Unternehmen und die Tendenz zur Zunahme von Ungleichheiten, insbesondere die Hyperkonzentration von Vermögen in den Händen einiger Milliardäre. Ich denke, dies spricht noch mehr für eine Reihe von Ideen, die ich schon dargelegt habe, insbesondere die Notwendigkeit einer Steuer auf sehr große Vermögen. Man könnte auch andere Instrumente in Betracht ziehen. Zum Beispiel gibt es in den USA derzeit eine interessante Debatte über einen Gesetzesentwurf, der darauf abzielt, die nicht realisierten Kapitalgewinne von Milliardären zu besteuern. In den USA verfügen die Milliardäre über ein Vermögen von 5 Billionen US-Dollar, von denen etwa die Hälfte auf nicht realisierte Kapitalgewinne entfällt. Und in diesem Gesetzentwurf würden diese nicht realisierten Kapitalgewinne sofort der Einkommenssteuer unterliegen, als ob sie realisiert worden wären. Bei einer Besteuerung mit einem Steuersatz von 20% würden also 500 Milliarden Dollar eingenommen. Das entspricht konkret einer Sondersteuer von 10% auf das Vermögen von Milliardären. Das wird im US-Kongress sehr ernsthaft diskutiert, und zwar nicht nur vom linken Flügel der Demokratischen Partei, sondern von Senator Ron Wyden aus Oregon, dem Vorsitzenden des Finanzausschusses des Senats, der nicht radikal, sondern sehr Mainstream-orientiert ist. Es ist alles andere als überraschend, dass diese Debatte stattfindet, denn historisch gesehen hat es nach großen Krisen und Katastrophen, die zu einer Erhöhung der Staatsverschuldung geführt haben, Lösungen dieser Art gegeben. Sonderabgaben auf sehr große Vermögen, wie zum Beispiel in Deutschland oder in Frankreich nach dem Zweiten Weltkrieg. Mir scheint, dass es heute einer kollektiven Diskussion darüber bedarf, wie man mit dem doppelten Erbe von Corona umgehen soll, nämlich dem Erbe der Ungleichheit und dem Erbe der Staatsverschuldung. Es gibt mehrere Möglichkeiten, mit diesem Erbe umzugehen. Man kann sagen, dass man die Staatsschulden über Jahrzehnte hinweg geduldig an die Menschen zurückzahlt, die der Regierung Geld geliehen haben. So hat es beispielsweise Großbritannien nach den Napoleonischen Kriegen Anfang des 19. Jahrhunderts gemacht. Ein ganzes Jahrhundert lang zahlte Großbritannien geduldig seine Staatsschulden zurück. Das war viel Geld, das nicht in Investitionen, in Bildung, in öffentliche Güter, in öffentliche Dienstleistungen geflossen ist. Das hat die wirtschaftliche Entwicklung Großbritanniens verzögert. Deutschland und Frankreich haben sich nach dem Zweiten Weltkrieg dafür entschieden, die Staatsschulden nicht geduldig abzuzahlen, sondern eine Kombination aus einer Sonderabgabe auf sehr große Vermögen und einer Neuverhandlung der Schulden zu wählen. Ein wenig Inflation kann ebenfalls dazu beitragen, die Staatsschulden zu senken. Im Falle Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg hat das bekanntlich sehr gut funktioniert. Das heißt, es hat zum Teil das deutsche Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg ermöglicht, sich relativ schnell von den Altlasten der Vergangenheit und den hohen Schulden zu befreien, um in die Infrastruktur, in Bildung und Gesundheit investieren zu können. Ich glaube, dass dies historisch gesehen ein erfolgreicheres Modell ist, als die Art und Weise, wie Großbritannien mit den Schulden der Napoleonischen Kriege umgegangen ist.
Der niederländische Historiker Rutger Bregman sagte auf dem Wirtschaftsforum in Davos 2019, hört auf, über Philanthropie zu reden und fangt an, über Steuern zu sprechen. Steuern, Steuern, Steuern. Alles andere ist Schwachsinn. Was denken Sie?
In der Tat gibt es Milliardäre, die heute sehr wenig Steuern zahlen, die sich zu verteidigen versuchen, indem sie sagen, ah, schauen Sie sich die ganze Philanthropie an. Ich stimme mit Rutger Bregman überein, dass die Philanthropie nicht an die Stelle von Steuern treten sollte. Denn sie ist eine sehr viel schwächere Form, zum Gemeinwohl beizutragen. Wir alle, die wir keine Milliardäre sind, müssen Steuern zahlen und wir können nicht einzeln entscheiden, wofür unsere Steuern verwendet werden. Wer entscheidet das? Wir entscheiden kollektiv durch unsere parlamentarischen Vertretungsorgane, durch das politische System, durch Wahlen. Das ist die Regel, die für alle gilt. Warum sollten Milliardäre ihre eigenen Regeln bestimmen können, keine Steuern zu zahlen, allein zu bestimmen, wie sie ihr Geld ausgeben, sei es zur Bekämpfung von Malaria oder von Covid, für Bildung oder Gesundheit? Das wäre ein tiefgreifender demokratischer Rückschritt. Das wäre ein Zurück zur viktorianischen Norm im England des 19. Jahrhunderts. Also ja, Steuern, Steuern, Steuern. Alles andere ist Schwachsinn. Da stimme ich zu.
Je suis bien d'accord.
Gabriel Zucman, je vous remercie beaucoup pour cette interview.
Gabriel Zucman, vielen Dank für dieses Interview.
Merci à vous.
Ich danke Ihnen.
Steuern, Ungleichheit und Demokratie. Der Wirtschaftswissenschaftler Gabriel Zucman im Gespräch mit Andreas von Westphalen. Es sprachen Paul Beck und Richard Hucke. Technik Caroline Thon. Redaktion Wolfgang Schiller. Am nächsten Sonntag hören Sie in Essay und Diskurs Working Class, das Kapital, aktuelle Brisanz der Marx'schen Kategorie. Von Matthias Greffrath.